Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maigi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com Orkenspalter TV.
Maigi, hallo!
Hallo Nico.
Wir haben Anfang Juni hier bei Orkenspalter TV im Podcast ein neues Format etabliert. Ein Rollenspiel- oder Gaming-News-Format, wo wir regelmäßig über alle möglichen Neuigkeiten reden wollten. Und dann haben wir das nicht nochmal gemacht seitdem, weil wir in der Sommerpause waren. Und jetzt?
Ist die erste News, dass wir aus der Sommerpause zurück sind.
Die erste News in der zweiten Folge ist, hallo, wir machen jetzt wieder was.
Okay, also eigentlich soll es ja aber nicht um unsere News gehen. Das wäre dann ja ein Update-Video für unseren Kanal, sondern es geht um allgemeine News aus der Pen-and-Paper-Szene.
Ich glaube, es ging in der ersten Folge auch um News über uns. Also wir hatten dann ein Segment am Ende. Das heißt, das machen wir heute auch wieder so, denke ich.
Nico, sind wir zu selbstverliebt?
Ja, natürlich sind wir das. Aber das ist ja Voraussetzung für...
Dafür Podcaster
ja,
zu sein.
Ja, sonst würde man ja... Der Podcast ist das Symptom dafür, weißt du? Wir haben doch schon einen YouTube-Kanal und einen Twitch-Kanal und noch einen YouTube-Kanal. Mm. Warum brauchen wir noch einen Podcast? Mm.
Sendungsbewusstsein, ja, nennt man das.
Nee, wir haben einen Podcast, weil eine Menge Leute uns gesagt haben, sie hören uns eigentlich nur. Sie würden auch gerne mehr einfach aus der Rollenspielwelt erfahren, nicht nur Mitschnitte von Let's Plays, mit denen wir vor allem Podcasts bestreiten. Und deswegen haben wir gesagt, ja, dann machen wir das nochmal und gucken, wie es läuft. Und es läuft ganz gut. Und es wäre nur sinnvoll, wenn wir es halt auch machen würden und nicht monatelang warten zwischen den einzelnen Folgen. Aber momentan haben wir ein bisschen was zu erzählen. Es ist gar nicht so leicht genug, News zu finden, um so eine Podcast-Stunde zu füllen.
Es sei denn, es war gerade die Gen Con.
Genau. Und wenn ich jetzt sage, genug News, es gibt immer News, ne? Es gibt immer was zu berichten. Was ich meine, ist genug News, die uns interessieren. Weil das hier ist eine, das habe ich in der ersten Folge schon gesagt, das hier hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Oktopusse?
Ja.
Es hat keinen Anspruch auf Oktopusse.
Objektivismus, nein.
Wir objektifizieren auch nichts, aber Objektive haben wir auch keine.
Genau, also ich habe ganz viele Objektive, aber die sind unten in meiner Kameratasche.
Und nicht hier.
Schneiden wir das wieder raus oder lassen wir das drin?
Ich finde, wir lassen das drin.
Okay, ist ja auch nur peinlich für mich.
Ich kann später auch nochmal Bullshit labern und dann lassen wir das drin.
Gerne. Das hat keinen Anspruch, objektiv zu sein. So, ja. Ich mach's mir einfach. Das ist Meinung, ja. Und das ist unvollständig. Das sind Dinge, die uns so über den Weg gelaufen sind. Und wie Maike schon sagt, das war gerade Gen Con. Was sind die Gen Con?
Die Gen Con ist, denke ich, weltweit die wichtigste Convention für Rollenspiele. Die ist entstanden aus ursprünglich der Con von Gary Gygax. Und ist heute der Showfloor für alle großen und aber auch viele kleine Verlage, die ihre neuen Sachen vorstellen. Und drumherum gibt's haufenweise einfach Leute, die Runden anbieten oder Labs oder Panels oder sonst irgendetwas. Es ist ein allgemeines Business- und Fantreffen von Leuten aus aller Welt.
Und das ist fantastisch. Ich liebe es da. Wir waren zweimal da. Wir haben eine ausführliche Doku über die Gen Con 2023 bei uns auf dem Hauptkanal. Und am liebsten würde ich jeden Tag hingehen, aber weiß ich nicht, jeden Tag. Am liebsten würde ich jedes Jahr hingehen, das ist sie nämlich. Aber ich kann es nicht rechtfertigen, dass wir jedes Jahr deswegen in die USA fliegen. Und vor allem haben wir gesagt, die nächsten 3-4 Jahre machen wir das einfach nicht mehr. Sonst wären wir wahrscheinlich sogar da gewesen dieses Jahr, hätten wir bestimmt einen Grund gefunden, uns mit Leuten zu treffen, mit denen wir noch ein paar Sachen drehen wollen. Aber wir waren dann lieber auf der Krönchen-Con, was die zweitwichtigste Rollenspiel-Con
weltweit
ist. Hm. Und auf dem Drachenfest waren wir auch an dem gleichen Wochenende. Also es gab genug anderes zu tun. Deswegen haben wir die Gen-Con dieses Jahr nur aus der Ferne beobachtet und das auch nur mit einem Auge. Aber wir haben halt geschaut, was machen denn unsere Lieblingsverlage da so und können jetzt darüber ein bisschen reden. Und was machen die wichtigsten, größten Verlage der Szene so auf dieser Con? Aber fangen wir doch mal mit unserem Lieblingsverlag an. Das ist nämlich nicht nur unser Lieblingsverlag. Auf der Gen Con 25 hat dieser Verlag den Annie bekommen, glaube ich, für den beliebtesten Rollenspielverlag, also den Fan Award, bester Verlag. Das ist Free League aus Schweden.
Ja, ich stimme dazu. Beziehungsweise Free League haben ein Portfolio, in dem es im Grunde fast nichts gibt, was mich nicht absolut anspricht. Twilight 2000 ist das eine, was nicht mein Geschmack
ist. Ja, sie haben auch das Walking Dead Rollenspiel, das interessiert mich auch nicht. Okay. Aber und Coriolis ist so...
Ich mag Coriolis.
Okay, wieso spielen wir es denn nie?
Gute Frage. Ich habe schon mal gespielt.
Okay. Du kannst ja aber Dice in Space anbieten. Darüber reden wir später. Hm. Okay. Als fünftes...
Also, ich wollte gerade sagen, mache ich nicht schon genug bei Dice in Space?
Du machst schon 4 Sachen, ja? Hm. Aber es sind ja 3 Tage.
Hm, okay.
Ja, Coriolis ist sogar das, nachdem sie sich benannt haben, Free League ist eine Fraktion aus Coriolis, diesem düsteren Science-Fiction-Rollenspiel. Aber was sie vor allem angekündigt haben, außer dass sie jetzt halt die beliebtesten Menschen in der Szene sind, dass sie ein neues Rollenspiel machen, dass ich mal einfach das ist nicht so originell jetzt, aber das Zelda-Rollenspiel nennen würde. Das nennt sich, wie, Maggie?
Es nennt sich Twilight Sword.
Ja.
Aber das machen sie nicht selber.
Ja.
Das bringen sie raus. Und das ist von den Leuten, die ein anderes Spiel, das ich sehr gerne mache, sehr gerne spiele. Siehst du, jetzt lassen wir meinen blöden Satz
auf. Der war nicht so schlimm. Okay. Erzähl doch nicht.
Die Leute, die ein anderes Spiel, das ich sehr gerne mag, designt haben, nämlich Two Little Mice.
Mhm.
Und die haben Household unter anderem gemacht. Und du sagst, es ist ein Zelda-Rollenspiel. Man könnte auch sagen, es ist ein klassisches Final Fantasy-Rollenspiel.
Es ist ein Japan-Rollenspiel-Anime-Pen-Paper. Aber ich finde, dass durch den Titel Twilight Sword und die Optik des Covers ist schon. Also es strahlt schon sehr starke Zelda-Vibes aus. Ich weiß, es ist eine lustige Katze irgendwo. Das könnte auch hier aus Final Fantasy Crystal Chronicles sein oder sowas. Aber, also diese Titelfigur, so eine Elfenmädchen mit einem Schwert, komm, das ist, und einem Schild, das ist, da würde ich Angst haben, verklagt zu werden, ehrlich gesagt.
Nö.
Nö, okay.
Es ist nämlich ein Mädchen. Und Link ist kein Mädchen.
Mhm. Das letzte Zelda-Spiel, da hat man Zelda gespielt, das weißt
ja,
du.
Ja, aber da hat sie kein Schwert gehabt. Also sie hat sich in Link verwandelt.
Ja, okay.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie legally distinct genug sind.
Ja, natürlich. Mach mir da keine Sorgen. Und ich freue mich darauf, weil wir wissen, dass die was können und das Thema interessiert mich und das würde ich gerne mal spielen.
Ja, es sieht sehr hübsch aus. Und was sie bei den Informationen, die sie vorab rausgegeben haben, auch betont haben, ist, es sei sehr schön übersichtlich, weil es mit Kästen und Struktur arbeitet. Und das ist so, sie haben uns gehört.
Das haben sie ja schon lang. Also ich finde, die meisten Felix-Spiele können das gut, oder? Also Dragon Ball.
Außer du suchst etwas, du suchst eine bestimmte Information in Forbidden Lands.
Gut, Forbidden Lands ist
weiß
die
nicht, in welchem Buch sie ist.
Forbidden Lands ist da schwierig, aber die neueren Sachen, die können das besser. Also, wie gesagt, Dragonbane ist vorbildlich, was Übersicht angeht.
Und Two Little Mice können das auch sehr gut. Also zumindest bei Household ist es wirklich exzellent gemacht.
Wunderbar. Was sie noch angekündigt haben, ist eine neue Starterbox für The One Ring.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so dringend jetzt, ob da so Bedarf dafür da war, aber gut, Starterboxen verkaufen sich halt auch gut.
Eben.
Und wir werden uns auch die anschauen, denke ich.
Ja. Overhill and Underhill. Da geht es. Also die erste Starterbox spielte ja im Auenland.
Im Auenland, genau.
Und jetzt geht es in die wilderen Gegenden von Eriador.
Ja.
So viel weiß ich.
Logisch.
Und sie haben schon gesagt, was sie kostet, nämlich $30.
Mhm.
Was, wenn sie wieder ähnlich ausgestattet ist wie die andere?
Das ist aber günstiger, ne? Die andere war deutlich teurer.
Die war
die
ja
Kritik
auch.
Kritik war, dass sie überteuert ist.
Aha. Ja gut, dann haben sie auf die Kritik gehört.
Also wenn ich mich nicht täusche, ist schon wieder ein paar Jahre her. Und sie haben die Dragonbane-Miniaturen gezeigt, die aber jetzt nicht neu sind, die hatten schon ein Crowdfunding. Also das läuft sogar, glaube ich, noch oder ist gerade abgeschlossen. Keine Ahnung. Also es ist keine GenCon-Neuigkeit. Aber das sind sehr schöne Miniaturen, die natürlich auch diesen Egerkranz-Stil haben.
Oh ja.
Und ich finde, das passt auch, also das macht die auf jeden Fall markant und passt auch gut zu einer Miniatur, um ihre Details hervorzuheben. Also dass sie so reduziert sind und so kantig. Ja. So viel zu Free League. Es gab natürlich noch andere News von der Gen Con. Zum Beispiel ist Starfinder 2 erschienen, womit Starfinder 2 jetzt kompatibel ist, also mit Starfinder jetzt kompatibel ist zu Pathfinder 2.
Ja, zu Free League ganz kurz noch. Ich weiß, für dich ist es nicht so interessant, aber es ist ein neues Coriolis angekündigt.
Dass du spielen willst?
Weiß ich nicht. Mal schauen.
Okay.
Aber da geht es jetzt in weniger erkundetes Weltall. Und mit fremde Planeten finden und so.
Okay.
Ich glaube, das könnte dich auch mehr ansprechen.
Da wir vom ersten Coriolis nur eine Session auf dem Kanal gestreamt haben, die auch, hat die Michael Marsberg geleitet
bei uns? Hat er.
Bin ich da jetzt überhaupt nicht tief drin. Ich habe in das Buch mal reingelesen und das ist ja auch alles ganz nett. Ich finde immer noch anstrengend, weiß auf schwarz zu lesen.
Ja.
Aber es passt halt zum Thema. Aber eigentlich ist ja alles andere im Schatten von Critical Role auf der Gen Con untergegangen. Denn es gab ja auch neue Ankündigungen für Daggerheart. Also neue Produkte, neue Kampagnen, die sie bei Critical Role spielen. Und entsprechende Reaktionen von Wizards, um den Schaden zu begrenzen.
Okay. Also sie Was sie vor allen Dingen angekündigt haben zu Deckerhart, ist, dass eine Menge Leute mit ihnen zusammenarbeiten, die schon eine Menge gute Sachen gemacht haben in der Szene. Mhm. Wie das Chris Perkins zu ihnen festgewechselt hat, war ja schon klar.
Ja.
Aber auch die Eberron-Leute schreiben jetzt für sie.
Mhm.
Also nicht fest, aber sie schreiben etwas für sie. Und ansonsten war es vor allen Dingen, ja, wir haben jetzt auch Karten gedruckt und wir versuchen, Bücher nachzudrucken, weil sie offensichtlich nicht genügend davon produziert haben.
Sind die Eberron-Leute nicht nur ein Typ?
Nee, es sind zwei.
Ah, okay.
Also es ist vor allen Dingen der eine Typ, ja, aber es sind Keith Baker und Jan Ellis.
Okay, ich hatte immer nur Keith Baker im Kopf.
Ja, das ist auch, glaube ich, der Hauptverantwortliche.
Der damals den Preis gewonnen hat für die beste Kampagnenwelt für D&D 3, ne? War es 3 oder 4? 3.
3,
ja.
Genau. Und ja, ansonsten war, glaube ich, die große Ankündigung, dass sie eine weitere Age of Umbra, was ja eine von den Kampagnenwelten für Deckerhart ist, Kampagne machen werden auf Critical Role. Und was bei mir angekommen ist, ist, dass die Spielleitung wechselt.
Ja.
That's it. Das ist, sorry, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn du Fan bist, aber für mich ist es einfach nur ein Fakt.
Ja, aber ich finde, es ist wichtig genug, es zu erwähnen hier.
Ja.
Wir sind halt nicht sehr investiert darin, aber wir werden uns damit, denke ich, künftig öfter mal beschäftigen. Weil Deckerhart nun mal auch, denke ich, das zweite große System in der Rollenspielszene wird.
Ich denke auch.
Ich meine, gut, was war das denn bisher? Hatte Pathfinder diesen Stellenwert noch? Es war größer als D&D, aber ich hatte das Gefühl, dass es schon sehr an den Rand gedrängt wurde die letzten Jahre. Von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn es etwas gibt, was auf Augenhöhe ist mit D&D.
Also sagen wir mal so, dass wenn sie herausgefordert werden, ist das vielleicht ganz gut, um Wizard mal in den Hintern zu treten.
Ja, und da hat man ja schon gemerkt, dass es sich ein bisschen wachgerüttelt hat.
Mhm.
Deswegen wollte ich drüber reden, wie die reagiert haben.
Aber was haben sie gesagt?
Gibt es sonst nichts, was man über Deckerhart noch erzählen kann? Also die haben.
Es gibt einen neuen Campaign-Frame, also eine neue Welt mit Schwerpunkt auf Romantasy. Was das große Ding ist, habe ich auch auf der Buchmesse Leipzig gesehen.
Mhm. Da schon? Achso, Romantasy. Ja, okay. Ich dachte, du hättest Deckerhart.
Generell Romantasy.
Ja, das ist krass. Es ist aber ein Genre, mit dem du dich gar nicht anfreunden kannst, ne? Oder nur ironisch.
Ah, geht so. Du, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Charaktere in meinen Fantasy-Romanen miteinander rummachen, Sex haben, Beziehungen haben oder so etwas, aber wenn das der Hauptaufhänger ist. Mein Problem ist mit den Romantasy-Sachen, die paar, die ich gelesen habe, ist, dass das Worldbuilding und die Story dann meistens sehr stark in den Hintergrund getreten sind und die interessieren mich irgendwie mehr als die Sexszenen.
Du hast ja eine Romantrilogie geschrieben, wo diverse Charaktere vorkommen, die alle absolut offensichtlich kein romantisches Interesse aneinander haben. Außer man liest sie jetzt zwischen den Zeilen. Und dann wurden die auch geschippt von manchen Leuten und du wirst gefragt, ob da was lief zwischen denen und du hast gesagt, ja, kann sein, ist halt nicht so wichtig.
Ist nicht so wichtig, ja. Israni hat viele Kinder. Mit wem sie die gemacht hat, ist nicht so wichtig.
Nicht durch Knospo.
Nein.
Was ist ein Homebrew-Kit?
Ein Homebrew-Kit ist eine Hilfestellung, um eigene Inhalte für Deckerhart zu designen. Ist einfach eine Design-Fibel.
Und die bringen sie auch raus?
Ja.
Oder haben sie rausgebracht?
Beziehungsweise die kann man sich jetzt runterladen.
Genau. Gratis. Das ist ganz cool.
Genau. Nach welchen Regeln baue ich einen neuen Hintergrund oder eine neue Spezies?
Das sind so Sachen, für D&D zum Beispiel im Dungeon Master's Guide auch drin sind, ne? Wo die erklären, wie baue ich eine Kampagne oder wie baue ich eine Kampagnenwelt? Wie muss die aufgebaut. Was braucht sie, damit sie in die Kosmos funktioniert?
Und ja, beziehungsweise auch so Sachen wie, erschaffe ich ein neues Monster?
Mhm.
Wie müssen die einzelnen Bestandteile davon miteinander interagieren, damit es funktioniert? Wobei Deckerhart da einfacher ist.
Jetzt muss ich mal fragen, gehen wir mal zu Wizards rüber. Also denen wurden ja Chris Perkins und Jeremy Crawford jetzt weggenommen. Ich
meine, die haben gesagt, wir haben jetzt lang genug da gearbeitet, wir gehen jetzt woanders.
Aber sind sie dahin gegangen? Also sind sie gegangen bei Wizards schon im Wissen, dass sie bei Darrington Press anfangen? Oder meinst du, die wollten eigentlich in Rente gehen und dann wurden sie...
Nein, soweit ich weiß, ja. Es ist ja nicht so, als würden die Leute nicht miteinander reden.
Ja.
Also so riesig ist die Szene jetzt auch wieder nicht.
Also die sind jetzt schon gewechselt. Also die sind schon sind gegangen mit der Absicht, dort wieder anzufangen. Also ich hatte im Kopf, dass zumindest einer von beiden schon vor Jahren eigentlich aufhören wollte, aber gesagt hat, er macht jetzt noch so weit mit, bis die neue Edition
in Chris Perkins wollte eigentlich schon länger.
Genau, nennen wir sie 5.2 oder so, ne? Also ich finde es immer noch schwierig zu sagen, zur neue Edition, bis die fertig ist, damit das alles läuft. Und ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Leute sagen, hier, das sind die größten Talente, die Wizards hatte und jetzt sind die ihnen abgeworben worden. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil, also, ich mag ja D&D 5, aber ich finde das auch an vielen Stellen wahnsinnig safe und halt sehr corporate. Und man merkt immer, dass alle Ecken abgeschleift sind. Und er, also vor allem hier, Chris Perkins hat das ja als Chefredakteur zu verantworten. Ja, also ich weiß, er hat Vorgaben wahrscheinlich von seinen Hasbro-Chefs, wie er das machen soll.
Ja, aber es ist ja nicht so, als wolle Deckerhart was anderes sein. Das ist ja auch
ja, safe. Ja, klar. Aber ich würde auch Chris Perkins jetzt nicht als die Lichtgestalt am Designer-Himmel nennen, weil er halt, für mich ist das alles halt Avatar, weißt du? Sowohl D&D als auch Daggerheart, das ist so safe und so Mainstream, keine Ecken und Kanten und aber auch kaum Experimente und wenig Ideen. Wenn ich so eine Zufallstabelle lese, sind da immer die 10 offensichtlichen Dinge drin. Und die Plots sind halt, wenn sie mal was Originelles bieten, sind sie meistens Remakes von Sachen, die vor 40 Jahren schon geschrieben worden sind. Und es ist so selten, dass ich so ein Abenteuer lese und mir denke, das ist eine geile Idee, das will ich spielen. Meistens ist es halt einfach unoriginell. Und die Person, die es zu verantworten hat, ist nun mal aus meiner Sicht Chris Perkins. Und deswegen habe ich ihm jetzt keine Träne nachgeweint, als es hieß, der geht. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so eine Offenbarung für Daggerheart sein wird, dass der jetzt arbeitet. Das ist halt weiter jemand, der meine Meinung, ja, in meiner Erfahrung, safe Dinge macht, die mich nicht interessieren. Und ich weiß nicht, wer die guten Ideen hatte bei 5e die letzten Jahre. Wie gesagt, in meiner Erfahrung sind es meistens die alten Sachen, die sie nochmal recycelt haben, die mich angesprochen haben, weil da noch ein Kern Originalität drin steckte. Es gab auch neue Sachen, die Planescape-Kampagne fand ich sehr gut, auch wenn sie der Plot keinen Sinn ergab. Aber auch die baut halt massiv auf den Ideen aus dem Computerspiel von vor über 20 Jahren, 25 Jahren. Also alles, was daran gut ist, ist inspiriert von einem alten Ding. Versteht ihr? Ich habe neue Ideen vermisst.
Okay.
Wegweisende Entscheidungen.
Icewind Dale ist größtenteils Chris Perkins und das ist gut.
Das hat er selber geschrieben? Oder?
Soweit ich weiß, ja. Ist, okay. Ist da Lead Designer drin gewesen von der Kampagne. So oder so. Ich würde eher sagen, bei einem so großen Team und Verlag kann man Dinge nicht an einer Person festmachen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Weder im Positiven noch im Negativen. Also es sind Leute von einem Verlag zum anderen gewechselt. That's it.
Wenn ich es halt vergleiche mit der deutschen Rollenspielszene, wo ich halt sehe, guck mal, hier ist ein neues Abenteuer von Anton Weste. Dann weiß ich, das kann ich kaufen, egal für welches System. Weil Anton Weste macht gute Sachen, oder? Ich könnte jetzt noch mehr Namen nennen von, ich will jetzt aber nicht alle anderen dissen, ja, also keine Ahnung. Stefan Unteregger oder sowas. Oder auch Tom Finn, ja. Es ist, weiß ich, was ich kriege. Weil es in unserer Größenordnung ja so ist, dass der Autor, die Autorin relative Freiheit hat bei den meisten Systemen. Bei den größeren Firmen vielleicht schon nicht mehr, bei Shadowrun, bei DSA 5, wird ja mehr reingequatscht, ne. Und da würde ich halt sagen, oh, der geht jetzt von dem einen Verlag zu dem anderen, das ist schon ein Tiefschlag für den Verlag, wo er vorher war. Aber hier, wie du sagtest, das ist so viele Köche und das ist alles so corporate, dass das auch irgendwie egal ist. Also ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht mit D&D 5 oder 6 oder 5.2.
Aber du kannst mir sagen, was zu D&D angekündigt wurde auf der Gen Con, was möglicherweise eine Reaktion drauf ist, dass sie herausgefordert werden.
Genau, sie haben jetzt angekündigt, dass sie sich ein bisschen mehr öffnen wollen für die Fans. Sie haben zum einen, es ist teilweise ein bisschen vage gesagt, dass das SRD jetzt künftig immer wieder aktualisiert wird. Und es wird so gelesen, dass sie, dass gehofft wird, dass sie auch neue Regelelemente aus weiteren Regelwerken da reinballern, damit man die eben auch frei verwenden kann.
Genau,
also, dass da mehr Elemente reinkommen über die Jahre, die man dann in seine eigene Kampagnenwelt einbaut.
Genau, das SRD ist die Sammlung von Dingen, die man frei verwenden darf an Material zu D&D.
Genau, damit man seine eigenen 5e
Third-Party-Produkte rausbringen kann.
Genau. Das ist ja der Grund, warum sich so viele Leute von ihnen abgewendet haben und jetzt auch wahrscheinlich Daggerheart zu, weil es ja dieses OGL oder SRD Gate gab, also diesen Skandal, dass da ein Dokument geleakt wurde, in dem unschöne Dinge drin standen, wie dass es ihnen möglich wäre, die Rechte wieder zu entziehen und sowas. Und dann haben ganz viele Leute, die halt eben ihre Heartbreaker Third-Party Indie-Sachen gemacht haben, Angst gehabt, dass ihnen das weggenommen wird. Wobei das Ganze ja vor allem, glaube ich, gegen Paizo gerichtet war, ne? Weil Paizo ja sich ein Imperium aufgebaut hat auf dem Regelwerk, dass sie von D&D übernommen haben.
Mhm.
Und da verstehe ich irgendwie auch, dass man dann sagt, ja gut, jetzt ist aber irgendwie auch mal Schluss. Wir werden schon irgendwie unsere Anwälte mal drauf ansetzen und es unterbinden. Und dann sind die übers Ziel hinausgeschossen, und zwar massiv. Und dann sind sie zurückgerudert. Und jetzt versuchen die alles zu tun, um diesen Eindruck zu erwecken, dass sie das eigentlich nie machen wollten. Und dass sie eben doch Freunde der Community sind und dass sie ihnen eigentlich alles erlauben. Aber das ist halt, das Kind ist halt in den Brunnen gefallen, würde ich sagen.
Ja, es ist auch, ich meine, wir sind ja ohnehin in einem Zeitalter, wo Leute nur noch die Schlagzeilen lesen oder sonst irgendetwas. Der Schaden ist, glaube ich, nicht wieder gut zu machen, auch wenn nie irgendetwas davon umgesetzt worden ist. Und genauso andere Verlage deutlich ungünstigere oder ähnliche Regeln haben oder überhaupt es nicht möglich ist, Third-Party-Produkte mit irgendetwas zu machen. Wizards haben jetzt haben das jetzt am Arsch.
Ja, für die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich. Mhm. Ich meine, es ist schon 2 Jahre her und es ist immer noch der Grund, warum Leute sagen, ich boykottiere diese ganze Firma. Und viele sehen Wizards auch gar nicht mehr als das Label, sondern sagen nur noch Hasbro.
Wobei ich was ein bisschen unfair ist.
Ja, ich würde die nicht in einen Topf werfen. Hasbro ist schon großer Konzern. Wizards ist natürlich auch ein großer Laden, aber ich glaube, da sind noch mehr Leute mit Herzblut dabei. Es ist nicht ganz so. Also Hasbro habe ich ja auch teilweise gefressen, ehrlich gesagt. Mit wegen so Sachen wie Crowdfundings für Star Wars Actionfiguren. Ja, also als bräuchten die Crowdfundings. Das ist lächerlich.
Ja. Aber.
Aber ja, klar. Also immer noch ist Wizards immer noch der größte Rollenspielverlag auf dem Planeten und Tochter eines der größten Spielzeugriesen auf dem Planeten.
Und sie machen sehr, sehr viel Geld für Hasbro, wenn auch eher mit Magic als mit Dungeons and Dragons.
Und ich würde auch lieber nur über Indie-Zeug reden, und ich spiele zwar gerne D&D 5, aber wahrscheinlich bräuchte ich es nicht in meinem Leben. Es gibt ja genug andere geile Rollenspiele. Und wir müssen natürlich, wir kommen nicht drum rum, über D&D zu reden. Also wir können ja nicht das größte Rollenspiel der Welt ausklammern auf unserem Kanal. Und außerdem mögen wir es ja auch. Ne? Also ich verbinde ja auch emotional sehr viel damit, weil ich es vor 25 Jahren schon gespielt habe als Jugendlicher.
Und außerdem hat es ganz nüchtern von mir so festgestellt, aber natürlich persönliche Meinung, mit die unterhaltsamsten Möglichkeiten, Charaktere zu gestalten, was ihre Fähigkeiten angeht.
Insgesamt, was alle Rollenspiele angeht, oder?
Ja, die Klassen, Subklassen, Zauber, Fähigkeiten oder sonst irgendetwas sind eine so große Palette, die in dem, was möglich ist, dass man aber trotzdem nicht wirklich die Übersicht verliert, dass es alles mehr oder weniger zusammen funktioniert und wie spaßig es auch ist, vielleicht Pathfinder noch dran kommt.
Ja gut, ich denke, das kommt da dran, aber das ist ja, wie wir schon sagten, sehr nah dran.
Mhm.
DSA kommt nicht ran, ne? Weil das alles ein bisschen zu auf Balancing gebürstet ist.
Ja, weil die Sachen, so blöd es klingt, weniger Spaß machen, weil sie realistischer sind.
Ja, okay. Weil man öfter aufs Maul bekommt.
Ja, weil man nicht auf Stufe 3 schon in den Schatten springen und aus einem anderen raushupfen kann.
Ja. Das war aber nur einer von 3 Punkten. Sie haben außerdem gesagt, dass sie das Kartentool von D&D Beyond jetzt gratis machen.
Also Maps, nicht Sigil.
Sigil war ja das 3D Virtual Tabletop-Ding, das sie komplett unfertig rausgebracht haben und das ein schlechter Talespire-Klon war. War es ja, ne? Mhm. Also hübscher, aber schlechter als Talespire. Und das wird auch wohl nicht weiterentwickelt. Das wird einfach in den Teppich gekehrt. Und sie fokussieren sich auf Maps. Und da brauchte man früher erst die Master-Tier, um das zu nutzen, oder ein eigenes Abo. Wie war das?
Ich glaube Master-Tier.
Okay, weil jetzt soll es wohl gratis werden. Aber mit der Master-Tier kannst du immer noch mehr damit machen.
Okay. Yay. Also ich hab ein Master-Tier aus Jobgründen, weil ich regelmäßig Leuten Kampagnen anbieten muss, in denen sie mein Material nutzen. Also einfach Content-Sharing und dass ich mehrere Kampagnen laufen lassen kann. Warum muss ich mich dafür verteidigen, dass ich D&D Beyond abonniere? Ich habe D&D Beyond Master-Tier abonniert, okay?
Weil die öffentliche Meinung sehr stark gegen Wizards weht gerade.
Ja, aber ich bin eine professionelle Spielleitung. Ja. Es ist nicht das einzige Tool, das ich abonniert habe.
Auch für Wizards. Also bist wieder auf D&D The Castle dieses Jahr.
Ja.
Was ja
ein offizieller Lizenznehmer ist. Und ich habe auch schon für Wizards direkt gearbeitet und für andere Lizenznehmer von Wizards. Wie auch immer.
Aber du würdest auch auf der Garde in The Castle gehen.
Wenn sie mir Geld geben?
Du würdest auch auf DSA in The Castle eingeladen. Aber sie wollten dir kein Geld geben.
Die würden mir kein Geld geben. Es ist Auch das klingt vielleicht moralisch fragwürdig, aber ich bin käuflich in dem Sinne, als man kann mir Geld geben und dann liefere ich eine Dienstleistung.
Ich glaube, du würdest aber auch, wenn es nicht, also wenn du die Spesen bezahlt bekommen würdest, würdest du wahrscheinlich, würde ich dich einschätzen, auch gratis auf die in die Castle gehen und da leiten, einfach nur, weil es dir Spaß macht, weil die Leute super sind, das Ambiente toll ist. Aber ich glaube, man müsste dich schon dafür bezahlen, auf einer Con DSA zu leiten, weil das oft mit toxischen Leuten einhergeht in deiner Erfahrung.
Und vor allen Dingen, ich bin ich aus dem System relativ raus. Und wenn man das aber nicht auswendig kann als Spielleitung, ich habe ja schon durchaus professionelle Veranstaltungen für Geld gespielleitet, das schwarze Auge. Und wenn man dann die eine Sonderfähigkeit von dem einen Charakter nicht wirklich exakt so kennt, wie sie genutzt wird, dann wird man schon scheel angeschaut. Aber es tut mir leid, ich wusste nicht genau, was Pin mit der Lanze macht.
Okay, wann war das?
Lass uns nicht drüber reden.
Kaiser-Roll-Konvent oder so?
Was ist sonst noch angekündigt worden?
Bist du da bezahlt worden?
Du sagtest vorhin drei Dinge von
mir. Der dritte Punkt ist, dass sie sagen, sie wollen künftig Fan-Content mehr featuren. Also, dass sie auch highlighten, wenn es Third-Party-Kampagnen gibt, dass sie die eben, dass sie dem ein Spotlight geben oder dass sie Actual-Play-Kampagnen hosten und sowas. Wo ich aber sage, ist das neu? Also, wenn sie das mehr machen, schön, aber das ist eigentlich nicht neu, weil sie haben auf DM-Skilled ja schon einen Highlight-Balken für die Third-Party-Sachen. Und sie haben auch auf Twitch früher zumindest andere Game Master eingeladen und sie da ihre D&D-Kampagnen leiten lassen, sogar gegen Geld. Und da warst du ja sogar dabei. Ne? Du hast ja mit Geist Glenders zwei Kampagnen da gespielt. Und die durften da ja machen, was sie wollen, solange sie halt
D&D gespielt haben.
Und die Kampagne, die beworben werden sollte, draufgeschrieben haben, mussten sie diese Kampagne ja gar nicht spielen, sondern irgendwas, was so ähnlich ist.
Das war halt geistig.
Kann mir vorstellen, dass sie jetzt halt auch tatsächlich Homebrew-Welten zulassen, die nicht in den offiziellen D&D-Multiversumswelten drin sind, sondern auch, dass man jetzt da Kilionida spielen könnte zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt an deine Kampagnenwelten denke. Oder? Ja? Es oder Myrano?
Kampagnenwelten.
Ja.
Angekündigt. Neuer Guide to Faerun.
Richtig.
Im Schuber.
Ja. Soll dieses Jahr noch kommen?
Ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, soll es ähnlich werden wie die hier zu Sigil, Planescape. Mhm. Oder Spelljammer, also eine Box, eine Schuber mit Abenteuer, Übersicht und Monster und andere Ressourcen.
Okay, ich sehe jetzt schon, dass es zu kurz kommt alles, weil wenn es so ein Schuber ist, wo jedes Buch nur 70 Seiten hat.
Ich will es aber trotzdem
haben. Ja, natürlich
wollen
wir das haben, aber es war ja bei Planescape und Spelljammer schon zu wenig in diesen Büchern. Da stand ja unglaublich wenig drin. Ich meine, Planescape war eine ganze Produktreihe, ne? Und jetzt haben sie es auf irgendwie, was waren es, 74 Seiten reduziert. Wenn sie das mit Faerun auch machen.
Dann haben wir immer noch die Faerunpedia. Damit arbeite ich eh.
Wo haben die 4er- und die 3er-Edition? Und ich glaube, die 2er auch noch rumstehen. Ne? Mhm. Und die ganzen Ed Greenwood, also ist ja auch Third Party. Also der Faerun-Erfinder, Ed Greenwood, schreibt ja noch seine eigenen, nicht lizenzierten Bücher über die offizielle Kampagnenwelt, die gültiger sind, als die Wizards ausbringt, würde ich sagen. Weil es ist ja seine Welt.
Jo.
Nachtrag. Was da zu den Forgotten Realms rauskommt, ist nicht nur so ein dünner Schuber, sondern ein ordentlicher Brecher. Im November kommt ein 200-Seiten-Buch mit Optionen und Infos zu Faerun für Spielende und ein fast 300-Seiten-Buch mit Abenteuern und Settings für DSL. Außerdem kommt endlich eine neue Karte, die hoffentlich den ganzen Kontinent abdecken wird.
Aber das waren drei Dinge und keins davon haut mich jetzt vom Stuhl, ehrlich gesagt.
Nö.
Da müssen wir so ein bisschen nachlegen.
Tja.
Aber ich habe das Gefühl, sie sind im Panikmodus. Also weil sie sehen, wie viele Leute jetzt Daggerhardt spielen und wie die GenCon so unter dem Banner von Daggerhardt läuft, nachdem sie jetzt ja 10 Jahre lang, naja, oder zumindest die letzten 6, 7 Jahre unter D&D-Flagge ablief und davor Pathfinder. Also ich weiß noch, dass wir 2017 auf der GenCon waren und da war Pathfinder noch der Platzhirsch. Und dann jetzt 23 war es halt wieder eindeutig D&D. Und wenn wir jetzt nochmal hingehen, wird es wahrscheinlich Daggerhardt sein. Das ist eigentlich ganz gut, dass das nicht wechselt. Immer das Gleiche ist.
Also mir wäre es ja am liebsten, wenn es keinen eindeutigen Platz hier gäbe. Mhm. Aber in dieser Welt leben wir nicht. Es wird immer das eine große Ding geben.
Ja, aber das ist eine amerikanische Sache eigentlich, ne?
Mhm. Stimmt, in Deutschland ist es nie so krass.
Ja gut, DSA war schon das beherrschende Spiel, aber du hattest auch genauso viele Leute, die Shadowrun gespielt haben. Oder fast genauso viele. Und jeder hat halt noch nebenbei Cthulhu gespielt, ne?
Ja. Alle.
Wenn das Leute war Pflicht. Wobei ich kenne genug Leute, die nichts anderes spielen. Ich habe jetzt am Wochenende wieder Leute getroffen, die sich nur in DSA-Lingo unterhalten. und für die es offen, ganz offensichtlich ist, dass diese Anspielung jeder Rollenspieler zu verstehen hat. Und ja, die auch sagen, hey, du hast wohl eine 20 gewürfelt, du hast, wenn sie meinen, dass man gefailt hat, und alle anderen, nein, ich habe gerade verkackt, was meinst du?
An diesem Wochenende, sagst du, sind dir Leute begegnet. Wo waren wir denn da?
Auf der Krönchen-Con. Wollen wir über die Krönchen-Con reden?
Ja.
Okay, wie fandst du die Krönchen-Con?
Ich habe gar nicht so viel von ihr mitbekommen.
Okay.
Ich war auf der Bühne,
ja?
Ich war im Backstage und ich bin ein paar Mal drüber gelaufen.
Und du warst in einem Panel.
Und ich war in einem Panel. Und ich habe süße Dinge gekauft.
Zum Beispiel?
Einen leuchtenden Kristall, der ist hier auf meinem Schreibtisch.
Ja.
Neben einem weiteren Mimik, den habe ich nicht gekauft, aber den habe ich geschenkt bekommen. Und ich habe süße kleine Sticker und einen Anhänger von Veilguard-Charakteren gekauft.
Sehr schön.
Also, die Artist Alley und Bastlerstände und sowas alles waren sehr nice.
Die Krönchen-Con fand zum ersten Mal statt. Das war in Siegen, in der Siegerlandhalle. Und das waren aus dem Stand angeblich, ich habe keinen Grund, das zu bezweifeln, 5.500 Leute da über die 2 Tage verteilt. Dabei war sie gar nicht so lang offen. Also es war, glaube ich, von 11 bis 19 Uhr oder sowas.
Mhm. 18 Uhr war Programm vorbei und dann haben Leute auch schon zugemacht.
Genau, und dann gab es noch ein Metal-Konzert in der gleichen Halle, wo, glaube ich, eine komplett andere Kundschaft plötzlich kam.
Es waren auf einmal sehr viel weniger Katzenohren und sehr viel mehr Kutten.
Ursprünglich war der Plan, dass wir auf der Bühne ein Shadowrun-Pen-Paper spielen mit dieser Metal-Band und die danach dann auftreten. Aber die sind dann kurz vorher abgesprungen, dann mussten wir komplett umdisponieren. Und dann hast du halt stattdessen Daggerhard geleitet. Und das war halt auch nirgendwo sinnvoll angekündigt, weil das halt sehr spontan war. Die Krönchen-Con ist aber auch eigentlich keine Pen-Paper-Con, sondern es ist eine allgemeine Nerd-Con. Ich würde am ehesten sagen, es war eine Anime-Con, oder?
Das ist auf jeden Fall das, was am stärksten vertreten war. Sowohl bei den KünstlerInnen-Ständen als auch vor allen Dingen beim Publikum. Also Leute in Cosplay, Leute mit süßen Katzenöhrchen. Furries waren eine ganze Menge auch da mit coolen Fursuits. Ja, also durchaus anderes Klientel als normalerweise auf einer Pen-and-Paper-Con.
Ja.
Also es ist nicht so, als wären nicht Anime-Fans und Furries und sowas alles auch auf Pen-and-Paper-Cons, aber es war mehr in die Richtung.
Ja. Es waren wahnsinnig viele Stände mit japanischen, kulturell relevantem japanischen Zeug. Also da gab es einen Stand mit Katanas nur, ne? Und Kimonos. Und dann gab es halt den obligatorischen Winkelkatzenstand, okay, ist eher chinesisch, ne? Und ganz viel japanisches Streetfood und Anime-Bildchen, ganz viele Künstler, wie du schon sagst. Und, aber auch eine kleine Tabletop-Area und Spieltische und ich glaube 7 verschiedene Rollenspielverlage waren da, in der Haupthalle sogar. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Anime-Sachen eher in die Haupthalle gehört hätten. Waren ja auch welche da. Ne?
Also an den Rollenspielständen war weniger los als an den anderen Sachen.
Waren Panels mit Synchronsprecherinnen da, die halt für Animes oder Zeichentrickserien unterwegs sind. Es waren Leute da, die Anime-Intros gerappt haben, K-Pop-Tänze und zwischendurch gab es halt auch ein paar Pen-Paper-Runden. Und ich hatte halt das Gefühl, dass wir aber nicht so richtig die Crowd damit erreicht haben, die auf dieser Con war. Also es war eine gemütliche Con. Ich fand die Location richtig gut. Die Unterbringung direkt daneben im Hotel war super. Logistisch perfekt. Siegen ist auch toll gelegen. Also man kommt ja von überall da schnell hin. Also in Siegen ist sonst ja nicht so viel los und um Siegen rum ist auch nicht viel los, aber man ist ja aus Frankfurt oder aus Köln oder aus Dortmund oder sowas oder aus Koblenz ist man ja in 1,5 Stunden da. Und das ist halt schon praktisch. Also ich mochte es da. Ich finde die Location auch nicht überfüllt, weil sie halt so weitläufig war und man hat immer eine gemütliche Ecke gefunden. Aber es ist halt die Frage, ob das jetzt unsere neue Hauscon wird oder irgendwie für uns relevant bleibt. Mal gucken. Aber ich würde es Leuten empfehlen, die Spaß an Anime haben oder an Manga oder an generell Nerdkultur. Muss nicht unbedingt Rollenspiel sein.
Ja, da darf man auch ein bisschen breiter aufgestellt sein im Interesse. Krönchen-Con. Wir haben auf der Krönchen-Con unter anderem auch die ersten 45 bis 50 Minuten von Random Table gezeigt.
Mhm. Das ist ja schon wieder selber jetzt hier eigene News.
Ich dachte, ja, aber ich mache eine Überleitung.
Ja, okay, bin gespannt. Wie wird die jetzt? Aha.
Und auf Gen-Con der zurück, Gen-Con
ja,
wurde Gamers 4 Rohschnitt gezeigt.
Ja, es ist ganz schön parallel hier, ne?
Mhm.
Ja, unser Film wurde parallel mit Gamers 4 gedreht. Und wir haben ja, hattest ja auch ein Interview mit Nathan Rice, dem Hauptdarsteller von The Gamers, wo er uns ein bisschen erzählt hat, was da so seine Hoffnung für den Film sind. Er durfte nichts über den Inhalt erzählen. Und jetzt gab es auch einen Trailer. Und wie gesagt, ein paar Leute oder viele Leute durften sich auf der GenCon diesen Rohschnitt anschauen. Ich habe bisher noch keine Reaktion dazu gehört, aber eben diesen Trailer geguckt und es sieht aus, als wäre es ein bisschen ernster als früher, oder? Also wir erinnern uns, also wer es nicht kennt, The Gamers bitte nachholen, ist auf YouTube, Gamers 1 und vor allem Gamers 2 muss man, glaube ich, gesehen haben, vor allem als Rollenspielfan. Das ist einer der Filme, vielleicht sogar der erste Fanfilm. Ist es ein Fanfilm? Ist es ein Indie-Film? Wie nennt man das?
Indie.
Ist ein Indie-Film. Ein Indie-Film über eine Rollenspielgruppe und wir sehen halt nicht nur die Rollenspielgruppe am Tisch, wir sehen auch ihre Erlebnisse in der Spielwelt und mit den gleichen SchauspielerInnen, die dann halt im Kostüm plötzlich nachstellen, was am Spieltisch eben passiert und wie absurd das teilweise auch ist. Und das ist im zweiten Film mit sehr viel Herz und noch einer Love-Story und Character-Arcs für alle am Tisch. Der erste Film ist ein langer Sketch, würde ich sagen. Der geht dann nur keine Stunde. Aber der zweite ist ein richtiger Film, den sollte man gesehen haben. Der dritte geht dann um Trading Cards. Der kommt erst am Ende wieder zu dem Rollenspielthema zurück und dann werden die Charaktere alle in diese Fantasy-Welt geschleudert. Und jetzt schauen wir, wie es denen geht. Ich glaube 12, 15 Jahre später oder sowas. Und die sind wohl dann da, mussten sich da häuslich niederlassen und haben jetzt da auch ein Kind. Also die beiden Hauptfiguren haben jetzt eine Tochter und sagen da immer, sie soll jetzt aber nicht aufbrechen und Abenteurerin werden. Und sie ist aber rebellisch und möchte losziehen und verbündet sich dann wohl mit einem anderen in diese Welt geschleuderten Charakter, der von dem Typen gespielt wird, der bisher den unsympathischen Mönch immer gespielt hat. und da war ein ganz seltsamer Last Jedi-Gag in diesem Trailer mit einer Waffel statt einem Lichtschwert.
Ja, weil sie ja immer Waffeln bekommen haben.
Ja, schon klar. Aber ich weiß nicht, ob Last Jedi es überhaupt verdient, parodiert zu werden von Gamers. Und das war, glaube ich, ein schnell zusammengeschusterter Trailer. Da kann man jetzt noch nicht draus schließen, ob der Film taugt oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich hoffe, dass wir den bald ganz zu sehen bekommen.
Nachtrag. Inzwischen weiß ich durch Feedback von unseren Patrons, dass einige den Film als Kickstarter-Backer gesehen haben und er wohl super ist. Ist das nicht toll? Ihr kriegt hier eine bearbeitete Version des Patreon-Podcasts.
Und dass jemand mit einer Balliste gebackstabbt wird.
Und dass wir nochmal mit Nathan Rice drüber reden können irgendwann. Hm? Ich bin tatsächlich Fan dieser Filme. Auch vom dritten, obwohl ich mit Trading Cards nichts zu tun habe. Und ich habe das Gefühl, dass in der neuen D&D-Generation ganz viele das noch gar nicht kennen. Ich hoffe, dass man das noch den Leuten nahebringen kann, aber das wird schwierig, weil
es halt Grütze aussieht.
Es sieht halt nicht gut aus. Also die ersten zwei und auch der dritte sind halt, also vor allem die ersten beiden, leiden unter der Kameraqualität der frühen 2000er und der dritte ist irgendwie gefühlt sehr hastig auf der GenCon 2013 oder sowas gedreht worden. Und das ist ein bisschen, wirkt ein bisschen schludrig, sagen wir so.
Aber ja, für eine bestimmte Generation an Rollenspielenden war das unablässig, die auswendig zu kennen.
Das und Order of the Stick.
Ja, korrekt.
Und das läuft ja auch noch. Wo wir jetzt nochmal zu GenCon zurückgekehrt sind, es gab noch eine große Ankündigung. Was war das denn, Maggie?
Es soll ein Diablo-Rollenspiel geben. Also ein Pen-and-Paper-Rollenspiel.
Ja. Ist Diablo ein Rollenspiel schon?
Ein Action-Rollenspiel.
Kann man so sehen. Aber gab es das nicht schon mal? Also ich habe vage in Erinnerung, dass es schon mal ein Diablo-Rollenspiel gab.
Es gab schon mal ein Dungeons and Dragons-Derivat Diablo.
Zu Diablo 2?
Ja.
Speziell.
Das hier ist jetzt für Diablo 4.
Okay. Ich habe Diablo 4 nicht gespielt.
Ich auch nicht.
Alle haben gesagt, es wäre kacke.
Oh.
Oder? Oder habe ich mir das eingebildet? War das nur meine Echokammer?
Ich habe überhaupt nichts mitbekommen von dem Spiel tatsächlich, außer Cosplay.
Aber das hier ist jetzt, das alte war ja eher so ein Cash-Grab, habe ich das Gefühl. So ein, hey, D&D, wir schreiben Diablo drauf, verkaufen das. Das war noch zu AD&D-Zeiten, oder schon, oder D&D 3, die 2000 darum. Das hier ist jetzt ein wirklich komplett neues 300 Seiten Grundregelwerk mit Miniaturen spielbar, was bei Diablo sehr viel Sinn ergibt.
Mhm.
Ich würde aber mir wünschen, dass es ein sehr schnelles Rollenspiel mit vielen Miniaturen ist. Also das muss man ja doch auch in der Geschwindigkeit spielen, dass man jede Runde ganz viele Miniaturen abräumen darf.
Und oder? Mit Würfeln nach ihnen wirft.
Und dann müssen Miniaturen von Tränken aus ihnen rausfallen.
Oh ja.
Oder Waffen.
Und Gold.
Also wie man den Waffenwechsel, alle paar Minuten wechselt die Waffe Mechanismus umsetzt, das würde ich gern sehen. Oder ist das in Diablo 4 nicht mehr so?
Das weiß ich nicht, weil ich es nicht gespielt habe.
Interessant bei der Sache ist eigentlich vor allem das Team, das sie da zusammengestellt haben, um das umzusetzen. Das sind nämlich Leute, die namhafte Dinge gemacht haben die letzten Jahre. Unter anderem der Schöpfer von Blades in the Dark, von Ironsworn hat jemand. Also ich weiß gar nicht, ob das die
Sean Tompkins ist der Hauptverantwortliche.
Sean Tompkins ist der Ironsworn-Mann.
Das ist der Solo-RPG-Mensch.
ein Blade Runner Designer, Dying Light, Marvel Heroic Roleplay, Fate.
Mike Olsen, ja.
Mike Olsen ist der Fate-Mann? Mhm. Okay, und die haben sich alle zusammengetan, um zusammen Diablo zu schreiben?
Ich schätze, sie wurden zusammengetan. Mhm. Von jemandem, der das für Blizzard gemacht hat. Also der Verlag ist Glass Cannon Unplugged. Das ist ein polnischer Verlag. Und wenn man sich anschaut, was die bisher gemacht haben, dann sind das Brettspielumsetzungen von Computerspielen. Apex Legends, Frostpunk, Dying Light. Also ich schätze, die haben einfach sehr gute Kontakte in die Videospielszene. Und dann, wenn sie dann aber sagen können, wir machen was für Blizzard, kriegen sie auch die guten Designer.
Die haben irgendwo in Silicon Valley einen Anwalt sitzen, der ihnen diese Lizenzen beschafft.
Einen Agenten. Einen sehr guten Agenten, ja.
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ist es nicht krass, dass sie all diese Namen versammelt haben, um zusammen ein Regelwerk zu schreiben? Da steht ja, die Regeln werden von diesem Team hier erstellt. Und dann listen sie halt hier 5, 6 Designer auf, die von sehr unterschiedlichen Regelwerken kommen. Also kannst du dir vorstellen, dass man 6 Designer braucht, um ein neues Regelwerk für ein Diablo-Rollenspiel zu schreiben? Ich finde das weird.
Hm, nicht das Grundregelwerk, aber um die einzelnen Mechanismen. Also ich meine, Sean Tompkins ist ja zum Beispiel der Fachmensch für Zufallstabellen und Solo-Varianten. Also das sind ja alles Leute mit einzelnen Spezialisierungen. Warum nicht? Ich finde es auch interessant, wen sie schon angekündigt haben, wer mit dafür schreiben wird. Also wer Abenteuer dafür schreiben wird. Unter anderem Francesco Nepitello. Mhm. Und Sean Tompkins auch selber nochmal. Und Graham McNeil, der hat für Warhammer geschrieben. Also die haben schon ein ziemliches Best-of an Leuten da zusammengestellt.
Du hast ja selber auch mal ein bisschen was mitgemacht von Steamforge Games. Wie hieß es? Dieses Brettspiel, das auch ein Rollenspiel war. Da haben sie sich ja angeheuert als Autorin. Und dann hast du halt ein kleines Abenteuer geschrieben. Mhm. Aber es ging darum, dass sie mit deinem Namen werben.
Bardsang,
genau. Ich nehme an, das ist ein ähnlicher Fall. Ne? Schreibst du uns irgendwie mal so ein Szenario und dann können wir deinen Namen in den Kickstarter schreiben. Wie das bei Regeln funktionieren soll, kann ich mir nicht vorstellen. Aber mal gucken. Also ich verspreche mir davon nicht so viel, ehrlich gesagt, aber ich würde es im Auge behalten. Vielleicht wird es ja auch ganz toll. Ich will aber nicht nochmal ein Spiel kaufen, wo wir uns 500 Miniaturen ins Haus holen müssen.
Ja, kann ich verstehen. Wir haben schon genügend unangemalte Miniaturen.
Ach. Danke, dass du es erklärt hast.
Für die Leute, die nicht wissen, dass wir hier einen grauen Berg haben an Plastik. Okay.
Vielleicht noch eine Sache. Wir waren ja auch gerade auf dem Drachenfest. Wir sind ja vom Drachenfest früher weg, um auf die Krönchen-Con zu fahren. Und das war das letzte Drachenfest, das in der jetzigen Location in Diemelstadt stattgefunden hat. 19 Jahre waren die da jetzt. Mhm. Lustigerweise war ich da zum ersten Mal. Als ich auf dem Drachenfest war, zuletzt waren die ja noch nicht. Also ich war 2003 zuletzt auf dem Drachenfest.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war irgendein Pfadfinderzentrum.
Und ich war 2013, glaube ich, das letzte Mal.
Auch gleiche Location.
Ja, das war Diemelstadt.
Diemelstadt bei Warburg, bei Kassel.
Bei Marsberg, zwischen Warburg und Marsberg, ja.
Also Nordhessen. Und du warst da jetzt 3 Tage, um vor allem einen Beitrag zu machen. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Diesen Beitrag werden wir demnächst veröffentlichen. Es ging mir eher darum, dass die News ist, diese Location wechselt. Und was das für Probleme mit sich bringt. Denn die haben sich eine neue Location rausgesucht, die aber ein Golfplatz ist. Was ist da das Problem?
Ja, also das Gelände war in Dauerpacht bei den Leuten, die diesen Golfplatz betreiben. Mhm. Und dann haben sich jetzt die Wyvern, also die Leute, die das Drachenfest machen, darauf beworben, das zu übernehmen und zu entwickeln. Also die wollen da...
Die Pacht lief aus von dem Golfclub. Mhm. Ja.
Also es ging darum, dass das erneuert wird. Mhm. Und da konnten Leute sich dann darauf bewerben, die ein Konzept erstellt haben. Und dann haben die den Zuschlag bekommen mit ihrem Konzept. Und das heißt, dass die Leute von dem Golfplatz einfach nicht damit gerechnet haben, dass irgendjemand anders sozusagen da reingeht.
Die haben dann halt gedacht, sie kriegen das garantiert wieder und haben kein Konzept eingereicht.
Ja, und...
Oder kein gutes.
Haben wohl nicht ganz gnädig darauf reagiert.
Die Golfplatzleute?
Ja.
Also so wie ich es mitbekommen habe, ist ja jetzt eine Schmutzkampagne am Laufen, wo die Golfplatzleute Stimmung machen gegen Wyvern, was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob das so stimmt, und eine Petition gestartet haben, um die komischen, dreckigen, versoffenen Nerds aus dem Dorf rauszuhalten. Und die behaupten halt, die würden den Platz zerstören, die würden dann für Unruhe im Ort sorgen, was auch immer. Und deswegen gibt es eine Gegenpetition. obwohl die Wyvern-Leute ja schon vertraglich alles unter Dach und Fach haben, ja, die kriegen das. Mhm. Es geht jetzt einfach nur darum, dass da nicht diese negative Stimmung aus dem Ort sich auf die Con oder auf, die machen ja nicht nur eine Con, die wollen das ja dauerhaft für andere Sachen noch nutzen. Das ist ja auch noch ein Argument, dass die Golfer sagen, die benutzen es einmal im Jahr und dann liegt das brach. Und das stimmt ja gar nicht. Und dass man eben diese Gegenpetition nutzt, um zu zeigen, es gibt auch guten Willen, ja, für diese Con, damit man nicht die ganze Zeit in der Angst vor diesen Dörflern lebt, dass man die auch ein bisschen aufklärt, dass die mitkriegen, es gibt genug Stimmen, die für diese Con sprechen. Und das ist jetzt nicht nur ein Nachteil für diesen Ort. Ich glaube, dass es diesem Ort sogar mehr bringt als ein doofer Golfclub, wo ein paar reiche Penner ein paar Mal in der Woche rumhängen.
Also,
ja.
Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo ein Golfclub war.
Ja, tut mir leid.
Wir haben lange direkt neben dem Golfclub gewohnt.
Wir beide.
Ja.
Also später, ja.
Ja, in Schleswig-Holstein.
Genau, ich erinnere mich.
Und
es war aber während Corona, deswegen war da nichts los.
Ja, aber auch in meiner Kindheit. Dieser Golfclub hat dem Dorf nichts gebracht, außer dass ein paar Teenager dann einen Job bekommen haben, Bälle einzusammeln. Aber die Leute kommen von woanders dorthin und essen auf dem Gelände, weil sie da in der Regel ein Clubhaus haben. Mhm. Die gehen in keinen Laden im Dorf, die interagieren nicht mit der Dorfbevölkerung oder sonst irgendetwas. Die bringen nichts.
Ja.
Während ein Drachenfest wohl den Hauptumsatz des Rewes irgendwie für den Monat macht.
Ja, locker. Mit Sicherheit, klar.
Aber was ich interessant fand, war, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie Leute aus dem neuen Ort eingeladen gehabt. Die haben dann einfach einen Mantel oder einen Überwurf bekommen. Also es waren mehrere sehr, ich sag mal, normal aussehende Leute, die dann so ein Kleidungsstück geliehen bekommen haben, die in der Gruppe übers Drachenfest gingen. Und
jetzt alles auf dem letzten Drachenfest
genau,
in Diebelstadt.
Ja, und sich alles neugierig angeschaut haben mit großen Augen. Mhm. Das war irgendwie schon knuffig. Also da waren wohl Leute aus dem Ort da, keine Ahnung, einfach nur Interessierte oder ob das welche aus Bürgermeister und Co. waren oder so etwas. Aber da war auf jeden Fall in Anführungsstrichen eine Gesandtschaft, die vor allen Dingen durch die Stadt gelaufen ist und sich das angeschaut hat.
Ja, wahrscheinlich keine Golfclub-Leute.
Weiß ich nicht. Ja. Sie hatten keine Abzeichen oder so.
Aber schön, also dass sie sich darauf auch einlassen. Also dass sie dann sagen, ja, okay, fahre ich dahin, schaue ich mir das an.
Ja. Auch irgendwie knuffig.
Ja.
Die hatten wirklich große Augen und die hatten dann halt so einen Wams übergezogen und drunter halt irgendwie ihre ganz normale Windbreaker-Jacke und haben halt gestaunt. Das war irgendwie süß.
Okay. Und du meinst, das war dann ein guter Eindruck für die?
Ich hoffe. Ich war auf jeden Fall nett.
Also die haben sich ja was wie Wacken vorgestellt wahrscheinlich, ne? Was laut ist und den ganzen Golfclub in einen Schlammacker verwandelt und dann talken da betrunkene Leute durch die Innenstadt von dieser Siedlung. Ich weiß gar nicht, ob es eine Innenstadt gibt. Ich möchte jetzt niemand auf Wacken schämen, ne? Also ich glaube auch, dass es in Wacken nicht so ist, dass da nur Besoffene rumtorkeln. Aber es ist jedes Jahr ein Schlammacker. Da waren wieder Leute irgendwie 10 Stunden in der Warteschlange, bis der Traktor sie aus dem Schlamm gezogen hat, bis sie nach Hause fahren konnten. Das ist auch furchtbar immer. Ja, also meinst du, das hat dann jetzt ihnen die Augen geöffnet, dass sie gesehen haben, dass die auf eine andere Art verrückt sind, die Leute, die da sind?
Ich glaube schon. Ich meine, wenn du auf diese Veranstaltung gehst, was du vor allen Dingen siehst, ist Leute, die sehr, sehr liebevoll ihre Klamotten häufig selber gemacht haben. Hm. Lauter tolle Kostüme und Menschen, die in der Regel einfach ausgesprochen freundlich zu einem sind.
Ja.
Also ich glaube, man muss sich schon sehr anstrengen, dann da irgendwie einen sehr stark negativen Eindruck von der Veranstaltung zu bekommen als Außenstehender.
Ich war in den letzten Jahren auf dem Conquest. Das Drachenfest ist ein bisschen entspannter als das Conquest, oder? Also ich meine, jetzt nicht im Sinne von, ich sage nicht, dass das Conquest irgendwie, dass da Stress gemacht wird, aber ich habe das Gefühl, dass es Gewandungsniveau vielleicht ein bisschen niedriger ist auf dem Drachenfest, dass es einsteigerfreundlicher ist, dass du auch nicht so schief angeschaut wirst, wenn du mit einer Billiggewandung kommst.
Ja, und ich glaube, man muss, also ich bin mir nicht sicher irgendwie, ob man auch so strikt irgendwie einreichen muss, was man spielen will oder sowas, wie es teilweise auf dem Drachenfest mit den Lagern ist. Zumindest, was ich jetzt hatte. Ja. Genau. Ach, nee, dann ist es ja andersrum tatsächlich.
Du findest beim Conquest ist es entspannter?
Ich glaube, beim Conquest kannst du einfach
kommen. Wahrscheinlich ist es gleich.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich früher nicht irgendwie meine Klamotten einreichen musste, wenn ich aufs Conquest gegangen bin.
Mhm.
Und beim Drachenfest früher auch nicht. Zumindest in dem Lager, wo ich früher mal war. Aber dieses Jahr war ich im weißen Lager. Da mussten wir dann exakt schreiben, was wir spielen wollen und wie wir aussehen wollen.
Das hängt sicher auch vom Lager ab, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ich meinte jetzt aber insgesamt. Also der Eindruck des Drachenfests insgesamt wirkt auf mich ein bisschen
Familiärer.
Familiärer und entspannter, aber dadurch halt auch, hat nicht so viele Schauwerte wie das Conquest. Also zumindest war das mein
oberflächlicher
Eindruck.
Ja, dieses Jahr unter anderem aber auch, weil es im Umzug ist und nicht alle Sachen aufgebaut wurden, die sonst aufgebaut werden.
Das war also das blödeste Jahr für uns, um das Drachenfest zu gehen, um dann einen Beitrag zu machen.
Möglicherweise.
Ja, schade.
Aber wir sind eingeladen worden, uns das neue Gelände anzuschauen.
Das hat mich Tara von der Zauberfeder von Labzeit schon vor Monaten gefragt, ob ich das machen möchte und wir da einen Beitrag machen wollen. Aber dann fand diese Begehung nicht statt wegen dieses Stresses mit dem Golfclub. Das wurde dann verschoben. Aber ja, klar. Ist das ein fester Termin, wo wir da hingehen können? Oder ist das so ein...
Nee, das war nur ein meldet euch
ja.
Und dann machen wir was.
Okay. Ja, dann werde ich auch Tara nochmal schreiben, weil das kann man ja sicher kombinieren. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde das Ganze halt interessant, weil das so ein Drehbuchstoff ist für so ein... Also ich sehe es als französischen Film vor mir. Wenn es ein deutscher Film wäre, würde es bestimmt verkackt werden. Und dann spielen da Axel Stein und Christoph Maria Herbst mit und sowas und Veronika Ferres. Aber wenn ich sie casten würde, wäre Christoph Maria Herbst ist der Chef von Golfclub. Ja?
Mhm, natürlich.
Veronika Ferres ist eine Frau. Axel Stein hat neulich schon mal einen Laper gespielt in einem schlechten Film. Deswegen sehe ich ihn da.
Okay.
Dieser Komiker.
Okay.
Ist der Anführer vom Drachenfest, ja? Und es herrscht Krieg, ja, zwischen den Golfern und den Lapern. Und irgendwie ist die Situation, dass beide gleichzeitig im Gelände sind. Oder die Golfer halt dann irgendwo ein Nachbargelände ziehen mussten. Und die ganze Zeit, die müssen jetzt auf der, keine Ahnung, auf dem Recyclinghof Golf spielen, ja, und sind total angefressen davon. Und deswegen versuchen die wieder runter zu mobben von dem Gelände, die Golfer.
Mhm.
Ja. Aber Veronika Ferres, ja, schleicht sich dann trotzdem aufs Drachenfest und merkt, dass sie total Bock auf Lab hat, ja, aber darf das ihrem Mann natürlich nicht beichten. Und am Ende des Films lapen alle Golfer.
Ja.
Und das ist so eine Wohlfühlkomödie, wie sie eigentlich nur Franzosen machen können.
Genau. Und das Poster zeigt gekreuzt ein Labschwert und einen Golfschläger.
Aber natürlich.
Das ist gänzlich offensichtlich.
Das muss gemacht. Wahrscheinlich macht das irgendein Idiot mit KI, diesen Film. Und ich werde es mir dann nicht anschauen.
Wow. Ich wollte eigentlich sagen, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, aber auf diesem. Damit möchte ich nicht enden.
Du willst nicht auf der dunklen KI-Note enden.
Nein.
Ja, okay. Das ist eine News. Die EU hat ja ein Transparenzgesetz beschlossen für KI, dass künftig in der EU alle Firmen, die mit KI arbeiten, markieren müssen, was ihre Quellen sind. Also mit was die Maschinen trainiert werden. Und Meta hat schon gesagt, nee.
Wow.
Und die EU dann, okay, dann nicht. Erst in einem Jahr tritt in Kraft, dass man KI-Content kennzeichnen muss. Und die Transparenz soll ja eigentlich nur dafür sorgen, dass man dann es leichter hat, die zu verklagen. Ne? Dass die von vornherein dann halt die illegalen Sachen nicht nutzen. Wenn sie sagen, wenn sie offenlegen müssen, was ihre Quellen sind, dass die Hoffnung, dass sie halt die Quellen nicht benutzen, die illegal sind, aber da die KI-Firmen das gar nicht als illegal ansehen, weil sie sagen, das Data Mining ist uns als legal genannt worden, ist es doch im Urheberrecht abgedeckt. Das ist es aber nicht. Und das ist der Punkt, der Streitpunkt, der noch geklärt werden muss, und es ist er halt noch nicht. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber immer noch dunkle Note. Keine Ahnung. Wir können über Dinge reden, die wir in nächster Zeit noch machen. Ganz kurz, du bist auf der Gamescom.
Ja.
Und du darfst eigentlich noch gar nicht drüber reden.
Ich glaube aber schon. Ich mache das jetzt einfach.
Ja, okay.
Ich werde im Rahmen der Gamescom für den lokalen öffentlich-rechtlichen Sender ein Pen and Paper leiten. Nicht auf der Gamescom selber, sondern zur Gamescom. Und ich glaube, es wird ziemlich cool.
Also es soll schon thematisch passend zur Gamescom sein. Es ist schon Gamescom gebrandet sozusagen.
Ja.
Aber es ist also nicht auf dem Showfloor.
Genau.
Also man kann sich da nicht einfach ins Publikum setzen, sondern es ist in einem Studio.
Ja, also man kann einfach in dieses Studio kommen und sich dorthin begeben und es wird auch gescreent.
Ah, es gibt Publikumsplätze?
Ja.
Und das ist gratis, da reinzugehen?
Ich glaube.
Okay. Das werden wir noch kommunizieren, denke ich. Und es ist deine eigene Welt?
Es ist meine eigene
Welt. Eine neue eigene Welt?
Ja.
Und dein eigenes System?
Und aber die Computer- bzw. Videospiel-Inspirationen, die herangezogen wurden für den Flavor, waren die Souls-Born-Spiele und Clair Obscur.
Mhm. Und wird es Live-Musik geben?
Wenn alles gut geht, ja.
Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. Das werde ich mir wirklich anschauen. Ich schaue mir selten die Sachen an, weil ich nebenbei irgendwas anderes mache oder Gassi gehe oder koche oder einkaufe.
Ja,
ich weiß. Würdest du dir wünschen, ich würde mir mehr Sachen anschauen?
Ja, vielleicht manchmal.
Oh.
Aber schon okay.
Oh nein.
Schon gut.
Okay,
aber das wird es sich anschauen.
Maike wird sich wünschen, dass ich mehr von ihren Sachen anschaue. Aber ich versuche doch nur effizient zu arbeiten währenddessen. Und
ich weiß. Können wir noch einen positiven Punkt finden?
Weil das immer noch nicht positiv.
Wir haben gefunden.
Man kann inzwischen Karten für die HeinzCon im Ende Oktober kaufen.
Mhm.
Natürlich auch für die Spielemesse, wo wir auch auf einer Pen-Paper-Bühne spielen werden. Und zwar Myrganor am Samstag um 16 Uhr. Das könnt ihr auch vor Ort für Spielemesse angucken oder im Livestream. Und dann, man kann auch Karten für Dice in Space kaufen. Das ist ein Pen-Paper-Event in Herten Ende November in einem Raumschiff. Und Maike wird da Alien, Old One One und Star Trek leiten. Und mit Glück kann man sich in dieser Runde einen Platz sichern. Also ich kann das nicht garantieren, wenn man sich eine Karte für dieses Event kauft, dass man auch bei Maike in die Runde kommt. Da muss man auch bereit sein, im Stream aufzutauchen. Aber es ist eine wahnsinnig tolle Kulisse, die wir deswegen auch nutzen wollen, um da möglichst viel coole Pen-Paper-Sessions zu spielen und zu streamen.
Gut. Ich finde, das ist eine positive Note.
Freust du dich drauf?
Ja, ich will all die Knöpfe drücken.
Wir haben gesagt, Star Trek auf der Brücke natürlich. Old One One würde ich in der Brick machen. Also es gibt ja die alte Brücke, die auf der Brick ist. Und Alien im Keller.
Ja.
Irgendwie so.
Passt. Gut. Das war unsere News-Folge Nummer 2.
Ja, wieder viel über uns selber gesprochen. Entschuldigung. Es war sehr konfus.
Und zwischendurch ein Filmdrehbuch herbeigesponnen.
So macht man das doch.
So macht man Podcast.
Ja.
Vielen Dank.
Und falls ihr es nicht gehasst habt, könnt ihr es ja weiterempfehlen.
Wenn ihr gehasst habt, auch.
Tschüss.
Nur überlegt, welchen Leuten und ob ihr sie mögt. So, jetzt aber. Tschüss und bis dann. Bye.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.